NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Aus den Studios Braunschweig und Göttingen mit Oliver Kleinert. Schock heute Morgen in Wittingen im Kreis Gifhorn. Ein 86-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein Schulbus hat ihn in Wittingen erfasst. Uwe Dey, wie konnte das passieren?
Das versucht die Polizei auch herauszufinden. Es passierte gegen 6.30 Uhr, es war dunkel und regnerisch und der 86-Jährige versuchte, die Zeller Straße in Wittingen zu überqueren. Unklar ist, ob er den Bus nicht oder nicht rechtzeitig erkannte. Die Busfahrerin versuchte noch mit einer Vollbremsung das Unglück zu verhindern, doch der Senior wurde von dem Fahrzeug erfasst und erlitt tödliche Verletzungen. Die Schulkinder bekamen nichts von dem Vorfall mit. Sie gingen zu Fuß zur Schule und wurden dort von Lehrkräften betreut.
Verrechnet, verzockt, verloren. Ein früherer Polizist aus Südniedersachsen hat bewusst falsche Angaben zu seinem Gesundheitszustand gemacht und seine Versicherung arglistig getäuscht. Deshalb hat er keinen Anspruch auf Bezüge aus einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Das hat das Oberlandesgericht Braunschweig entschieden. Jens Klemp in unserem Studio in Göttingen. Welche Vorgeschichte gibt es dazu?
Eine lange, die nun mit dem Urteil aus Braunschweig endet. Eine Entscheidung des Landgerichts Göttingen wird damit bestätigt. Die Richter sehen eine arglistige Täuschung. 2007 trat der Mann seinen Dienst bei der Polizei an und beantragte im Folgejahr eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Im Antrag für die Versicherung allerdings verneinte er die Frage, ob er sich in psychologischer Behandlung befände. Doch hatte er zu dem Zeitpunkt bereits mehrfach eine psychiatrische Ambulanz aufgesucht. Immer wieder wurde er in den Folgejahren aufgrund von psychischen Erkrankungen für längere Zeit krankgeschrieben. 2017 wurde er in den Ruhestand versetzt. Erst ein Jahr später beantragte er die Berufsunfähigkeitsversicherung. 2 Tage nach der Frist, die seitens des Anbieters für einen Einspruch möglich gewesen wäre. Die Versicherung verweigerte aber die Zahlung und berief sich auf die falschen Angaben. Der ehemalige Polizist suchte nun den Klageweg, scheiterte aber vor dem Landgericht, vor dem Oberlandesgericht und auch der Bundesgerichtshof hat seine Beschwerde abgewiesen. Er habe keinen Anspruch auf die Leistungen, da, so die Richter, der Vertrag ohne seine arglistige Täuschung gar nicht zustande gekommen wäre.
Und nun vom schwarzen Schaf sozusagen zu denen, die einfach ihre Arbeit machen, die jeden Tag im Einsatz sind, um für Recht und Ordnung, Schutz und Sicherheit zu sorgen. In ihrem Berufsalltag sind Polizistinnen und Polizisten ständig mit menschlichen Ausnahmesituationen konfrontiert. Wie der Polizeialltag in Wolfsburg aussieht, ist derzeit in der NDR-Fernsehsendung Nordreportage zu sehen. Die Fernsehkollegen haben Polizeikommissarin Sarah Dager und Polizeihauptkommissar Daniel Leismann begleitet. Etwa, wenn ihr Einsatz die beiden zu völlig betrunkenen Mädchen führt.
Die Zeugen haben angerufen, oder die Ersthelfer kann man ja schon fast sagen, dass die 2 Mädchen hier betrunken vor der Tür gelegen haben. Keiner wusste so richtig, was los ist. Das eine Mädchen hatte wohl nur eine Unterhose an. Ein Bewohner hat ihr dann eine Hose gegeben und wir müssen jetzt mal rausfinden, ob das jetzt hier einfach nur eine Geschichte ist, dass die noch nie Alkohol getrunken haben oder einfach zu viel getrunken haben, ob sie noch irgendwelche Betäubungsmittel konsumiert haben oder ob auch irgendwelche strafbaren Handlungen dann in Betracht kommen, weil es ist ja schon irgendwie fremd, dass jemand hier nur in Unterhose dann vor der Tür liegt.
Atme mal ganz tief durch. Atme, atme. Komm, atme mal tief ein.
Sarah, wir müssen mal rauskriegen, in welcher Wohnung die waren oder wo die getrunken haben.
Ich muss erst mal zum Atmen kriegen. Sie kann nicht.
Die hatte nämlich nur einen Schlüpper an. Also die da hinten. Ja.
Fahrerflucht und häusliche Gewalt, so heißt die Nordreportage über den Polizeialltag in Wolfsburg, zu sehen in der ARD-Mediathek. Ja, seit rund einem Monat ist das Assad-Regime in Syrien Geschichte, nach mehr als 50 Jahren. Und auch hier bei uns in der Region haben Syrerinnen und Syrer das gefeiert. Ihr Heimatland ist vielfältig und multireligiös. Wie schauen Sie jetzt auf Ihre Heimat? Michael Brandt hat sich bei Moscheegemeinden und unter muslimischen sowie drusischen Syrern rund um Braunschweig und Salzgitter mal umgehört.
Seit etwa 10 Jahren lebt Noura Labanie in Salzgitter. Sie, ihr Mann und ihr Sohn sind geflohen, als die ersten Bomben auf Aleppo fielen. Jetzt gehören alle 3 zu den rund 161.000 Syrern, die per Einbürgerung auch deutsche Staatsbürger geworden sind.
An dem ersten Moment haben wir uns gefreut, aber, und dann jetzt kommt ein großes Aber, wir wissen nicht, wer kommt, wie, mit wem, was hat die neue Regierung von Haltung.
Noura Labanie hat in Niedersachsen ein 2. Studium absolviert. Die 40-Jährige leitet als Sozialarbeiterin eine Begegnungsstätte und arbeitet als Beraterin für andere Migranten.
Viele haben Angst. mittlerweile. Wenn die in den Nachrichten hören, ja, kriegt 1000 Euro und ihr nach Syrien, also das ist auch sehr hart.
Ihre Angehörigen in Aleppo berichten ihr davon, oft tagelang weder Wasser noch Strom zu haben. Und wie sieht sie die neue mächtige islamistische Miliz in Syrien, Hayat Tahrir al-Sham, kurz HTS?
Sehr besorgt und mehr möchte ich nicht sagen.
Der Leiter der Islamischen Gemeinschaft Braunschweig, Sadiq al-Musli, sieht HTS zwar auch skeptisch, deren Geschichte sei bedenklich, aber in der ehemaligen oppositionellen Hochburg Idlib hätte HTS bisher eine gute Arbeit gemacht.
Die Gruppe gibt sich nach außen auch sehr moderat. Wir müssen schauen, was die Taten sind und nicht nur einfach die Leute nach ihrer Vergangenheit beurteilen.
Am wichtigsten sei es jetzt, dass die Verbrechen des Regimes, aber auch andere Milizen verfolgt werden.
Holzminden hat es mit dem Riechen und dem Schmecken. Einer der weltgrößten Aromenhersteller, das Unternehmen Symrise, hat in Holzminden seinen Hauptsitz. Und weil das so ist, hat sich Holzminden sogar ein eigenes Duftmuseum gebaut, das ja seit kurzem eröffnet wurde. Die Geschichte 150 Jahre Düfte und Aromen made in Holzminden ist nun in Buchform erhältlich. Willem Puck berichtet.
Alles begann im Jahr 1874. Der Holzmindener Chemiker Wilhelm Hamann tüftelt am künstlichen Vanillin. Es gelingt, aber am Anfang standen die Lebensmittelproduzenten dem künstlichen Aroma reserviert gegenüber. Doch das änderte sich bald, sagt Jörg Mitzkat.
In diese Zeit fällt dann tatsächlich auch der Stollwerk-Schokoladenautomat, der dazu führte, dass Schokolade aufgrund des günstigeren Preises zu einem Massenprodukt wurde.
Das Buch beschreibt auch, wie sich Holzminden veränderte. Es entstanden große Fabrikgebäude und Wohnquartiere für Arbeiter.
Die Stadt ist praktisch um die Fabriken herumgewachsen und mit jetzt 3000 Beschäftigten wird praktisch der gesamte Arbeitsmarkt von Holzminden, von dieser Industrie dominiert.
Jahrelang hat Jörg Mitzkat recherchiert und viel neues Material zusammengetragen. Baupläne, Zeitungsreklame, handschriftliche Notizen. Stolz ist er auf eine Farbaufnahme von Lavendelfeldern aus den 30er Jahren. Das Lavendelextrakt kam damals noch nicht aus der französischen Provence.
Man sieht ein Lavendelfeld im Weserbergland, und zwar in Farbe. In einem alten Ordner von alten Betriebsratsunterlagen, da war eine große dunkle Glasplatte drin, die sich dann als Farbdia erwiesen hat, die wir reproduziert haben.
150 Jahre Düfte und Aromen, mehr zu dem neuen Buch können Sie heute Abend hören, ab 19.05 Uhr im Kulturspiegel. Zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Am Abend und in der Nacht wechseln bewölkt, im Oberhart Schneefall, Tiefstwerte bis 0 Grad. Morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab bis 5 Grad. Wir in Niedersachsen aus den Studios Braunschweig und Göttingen.